Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 186 von Hoffefunk, in der ich erstmal jemand anderen zu Wort lassen kommen möchte.
Also ist bestimmt das Größte, was mir bis jetzt passiert ist, für eine EM nominiert zu werden.
Ja, und das war natürlich Maxi Bayer. Jonas, ich will dich direkt mal fragen, hat es dich überrascht, die Kadernominierung gleich mit zwei Hoffenheimern, oder kam es eigentlich so, wie du erwartet hast?
Ja, hallo David, hallo auch an unsere ZuhörerInnen. Mich hat es nicht überrascht, dass wir einen Hoffenheimer im Kader sehen, aber dass es zwei sind schon. Ich muss ehrlich sein, mit Maxi Bayer habe ich gerechnet, weil ich habe jetzt schon gemerkt, Julian Nagelsmann ist jemand, der das geil findet, von verschiedenen Vereinen Spieler im Team zu integrieren. Zusätzlich steht er auch auf den Spielertyp Maxi Bayer. Und David, muss man jetzt auch zur Wahrheit einfach dazu sagen, er ist Platz 5 in der Top-Torjägerliste mit 15 Toren. Also ist Deutscher. So viele Deutsche sind da nicht vor ihm, wenn du Kane und Gourassi und Openda abziehst. Der Einzige, der da vor ihm ist, ist, glaube ich, ist es Undav? Wie viele Tore hat Undav? Weiß es gerade gar nicht, ob Maxi Bayer gerade sogar der beste deutsche Torschütze ist. Das gucke ich gleich nochmal nach, während du redest. Aber eigentlich, wenn du es mal so siehst, nach Bundesliga-Leistungen, ist es unumgänglich gewesen, Maxi Bayer zu nominieren. Olli Baumann kommt natürlich überraschend, dass er jetzt als Nicht-Nationalspieler, obwohl er schon tausendmal gefühlt auf der Bank saß, trotzdem jetzt zur EM darf. Freut mich natürlich sehr für ihn. Das wird ihn auch freuen bei der Heim-EM. Aber ja, ich glaube, auf Einsatzzeiten von Olli Baumann brauchen wir uns bei der EM wirklich nicht freuen, weil die wird André Ter Stegen sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht bekommen.
Ja, genau. Also davon gehe ich auch fest aus. Wenn ihr euch jetzt ebenfalls gefragt habt, ja gut, warum eigentlich vier Torhüter? Nübel ist ja auch dabei und ist ja nochmal ein deutlich größerer Rookie, was den Adler auf der Post angeht, dann liegt es tatsächlich daran, dass Nagelsmann das fürs Training und fürs Trainingslager als schlau erachtet. Und das kann ich tatsächlich ein bisschen verstehen, wenn ich genau darüber nachdenke. Es geht gar nicht um die Frage, ob einer von denen spielt, das erübrigt sich, sondern eben um die Frage des Trainings und Trainingsbetriebs mit verschiedenen Spielformen. Nur ganz kurz, Jonas, Undav hat ein bisschen häufiger getroffen. 18-15 ja. Treffer für Dennis Undav.
Ja, genau. Aber trotzdem Maxi Bayer mit 15 Toren, zweitbester Torschütze, zweitbester deutscher Torschütze in der Bundesliga, ist trotzdem sehr, sehr beachtlich. Und was ich auch noch sagen muss, ich habe ja, du hast es vielleicht auch gelesen, dass für mich überraschend irgendwie auch Bernd Leno hätte nominiert werden sollen, der aber wegen einer Schulterverletzung oder wegen Schulterwehwehchen abgesagt hat. Und deswegen wurde Nübel nominiert. Das heißt, eigentlich sollte man davon ausgehen, auch wenn es nicht wirklich relevant ist, dass Olli Baumann als Nummer 3 mitgenommen wurde.
Ja, ja, da, also davon gehe ich auch aus. Zumal die Tatsache, dass er schätzungsweise 10 bis 15 Mal bei Nationalspielen auf der Bank saß, ja schon für ihn spricht. Und das trifft so ja auf Nübel nicht zu.
Ja, genau.
Aber es ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit. Ne? Wir sehen Niklas Füllkrug auch mit dabei, 12 Treffer in 30 Einsätzen. Dass es vielleicht in diesem Jahr relativ einfach ist, als Stürmer mitgenommen zu werden im Vergleich. Ne? Auch ein Thomas Müller, der natürlich kein klassischer Stürmer ist, wissen wir alle, aber hatte schon Saisons, in denen er viel, viel, viel mehr getroffen und vorbereitet hat.
Aber kommt es jetzt nicht eigentlich ziemlich überraschend, dass ein Kevin Trapp gar keine Rolle spielt? Hätte ich jetzt einfach mal blind raten müssen, wer die Nummer 3 wird, ohne dass es eine Relevanz hätte, hätte ich eigentlich Kevin Trapp gesagt. Ne? Spielt eine ordentliche Saison bei Frankfurt. Frankfurt ist sogar einen Platz besser als Hoffenheim. Steht natürlich nicht so im Fokus wie Olli Baumann. Er kriegt natürlich auch nicht so viel auf den Kasten. Aber bis dato, bis jetzt, vor der Nominierung, war doch Kevin Trapp eigentlich immer eine Stufe höher noch als Olli Baumann bei der Nationalmannschaft. Und auf einmal wird er nicht nominiert?
Ja, überrascht mich auch ein bisschen. Aber hat sich ja so ein kleines bisschen angedeutet, finde ich. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sich Baumann durch diese Saison, in der er einerseits sehr viel kassiert hat, andererseits aber auch sehr, sehr viel pariert hat, nochmal mehr auszeichnen konnte als ein Kevin Trapp vielleicht, dessen Abwehr deutlich besser funktioniert. Ich weiß, dass das jetzt unlogisch klingen mag, aber davon bin ich wirklich überzeugt, dass Baumann jetzt in diesem Jahr, wo er wirklich ständig hinter sich greifen musste, mehr zeigen konnte, was in ihm steckt, als vielleicht in den Jahren davor, als Hoffenheim, wie soll ich sagen, normal viel gefangen hat und natürlich auch da die Dichte der Torhüter vielleicht noch ein bisschen größer war. Aber was ich tatsächlich sagen muss, Sympathie hin oder her, das mit Nübel ergibt total Sinn.
Also, ja, natürlich, natürlich. Was die allein bei Stuttgart für eine Saison spielen, das hat Julian Nagelsmann wirklich verstanden. Du musst die Spieler, die gerade in Topform sind, die, wo gerade vom Verein kommen und wo die mit einer stolzen Brust aus dem Bundesliga-Jahr kommen, die musst du mitnehmen. Du kannst nicht Leute mitnehmen, die eigentlich gerade pure Enttäuschung in sich tragen. Ne, das ist jetzt eigentlich gerade so ein bisschen gegen die Bayern gesprochen, aber klar, natürlich, gewisse Bayern-Spieler haben eine Qualität, dass du sie trotzdem mitnehmen musst, aber die Bayern haben jetzt gerade nicht das größte Selbstvertrauen der Welt. Wohingegen die Stuttgarter und die Leverkusener natürlich gerade Bäume ausreißen könnten. Und das ist natürlich schon auch immer ein Argument für diese wilde Auswahl an Vereinen, wo ich auch froh drum bin, weil es gab ja Jahre bei EMs, WMs, da hat die deutsche Nationalmannschaft daraus bestanden, Bayern, Dortmund, vielleicht noch zwei Real Madrid-Spieler und das war's. Das war sehr eindimensional, war auch für mich als Zuschauer, als Hoffenheim-Fan jetzt nicht immer mega attraktiv zuzugucken. Und jetzt wieder so eine coole Bundesliga-Auswahl zu haben im eigenen Land, das finde ich, hat schon irgendwie was.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und klar, auch damals gab es so gewisse, wie soll ich sagen, andere Teams, die vorkamen, aber so die Stammspieler kamen dann doch meistens von Bayern oder von Dortmund und dann saß natürlich noch so ein Mustafi von Genua auf der Bank oder durfte sogar einmal ran. Oder so ein Ginter von Freiburg. Aber klar, das kippt gerade so ein kleines bisschen und ist aber sicherlich auch sinnvoll. Ich muss sagen, dass ich die Kadernominierung relativ gut nachvollziehen kann, auch so die in Anführungszeichen harten Entscheidungen, insbesondere gegen Brandt. Bei Goretzka bin ich mir persönlich jetzt nicht ganz sicher. Aber klar, er ist absolut nicht auf seinem Peak. Und ich glaube, das war für Nagelsmann schon ein wichtiges Argument. Aber das mit Pavlovic und Goretzka, das ist der einzige Punkt, wo ich mich frage, I don't know, hätten aber beide sowieso nicht zusammengespielt.
Ja, genau. Am Ende ist es seine Entscheidung. Und das Letzte zu Olli Baumann vielleicht noch. Du darfst auch nie vergessen, wenn du dich jetzt an das letzte große Turnier in Deutschland erinnerst, 2006, das Sommermärchen, wenn es da diese ganzen die Filme gab, dass es ja auch so ist, dass du auch eine Teammoral brauchst. Und, also dass du nicht nur die 11 auf dem Platz brauchst, sondern du brauchst, während du in diesem Monat, maximalen Monat, diese EM spielst, brauchst du eine Teammoral. Und ich will jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, wie Kevin Trapp ist menschlich, wie er arbeitet, was er für so ein Trainingspartner ist, aber Julian Nagelsmann kennt zumindest die Arbeitsweise und die Menschlichkeit von Olli Baumann in- und auswendig. Ihn kennt er persönlich sehr, sehr gut und hat vielleicht auch einfach gedacht, Olli Baumann ist jemand, der das Torwartteam zu 100% erweitern würde und auch ja eine Bereicherung ist für die anderen Torhüter.
Ja, und Baumann jetzt ja auch schon seit Jahren Kapitän, zumindest faktischer Kapitän, schon ewig. Und ja, das kann natürlich auch eine Rolle spielen, ne? Dass es dann vielleicht man im Zweifel sogar sagt, okay, man nimmt lieber einen Baumann mit als einen Nübel, obwohl beide ähnlich gleich stark sind, weil der dritte Torwart vielleicht wichtiger fürs Training ist und für die Teamchemie als letztlich auf dem Platz, was ja ganz klar ist. Wir haben jetzt die luxuriöse Situation, ne, dass der Kader 26 Spieler beinhalten darf. Und dass dann deswegen 4 Torhüter möglich sind, aber ja, muss ich dir absolut zustimmen. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich kein Jahr, in dem ich jetzt irgendwas auf uns als Titelträger setzen würde. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Genau. Aber soweit erstmal, glaube ich, für die DFB-Auswahl. Das ist ja jetzt noch nicht unser Thema Nummer 1. Nee. Zuallererst müssen wir die Bundesliga-Saison beenden. Und David, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin deutlich glücklicher, wenn ich an die TSG denke, als letzte Woche. Also so langsam entwickelt sich doch da, könnte sich ein kleines TSG-Märchen zum Ende hin entwickeln.
Absolut, also alle nötigen Bausteine für ein Märchen wären da. Es ist absolut möglich, noch in die Champions League zu kommen für die TSG. Klar, mit ein paar Bedingungen hinten dran, aber das ist alleine irre genug. Nichtsdestotrotz wäre auch Platz 8 noch möglich und damit theoretisch gar kein internationaler Wettbewerb. Ist natürlich unwahrscheinlich, aber ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Ich habe die Befürchtung, dass wir darüber noch ein paar Mal reden werden müssen. Aber ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Alleine schon heute wissen wir, egal wie das Bayern-Spiel läuft, dass du einerseits natürlich über einen Matarazzo doch nicht diskutieren werden wirst im Sommer, werden kannst. Ich denke, dass ganz, ganz offensichtlich ist, dass gewisse Teile der Probleme auf den Kader zurückzuführen waren und natürlich auch aufs Budget. Faktisch, heute Platz 7 sind wir besser, als es das Budget hergibt. Mhm. Und zweitens, ich bin wirklich gespannt, wie die Fans reagieren, sollte Alexander Rosen wirklich ersetzt werden, was ja die Medienberichte immer noch vermuten lassen. Auch das kannst du mittlerweile überhaupt nicht mehr rechtfertigen. Natürlich gab es die Verpflichtungen, ne, in Richtung Attila Scholloi zum Beispiel. Wir können jetzt alle ein paar Beispiele aufzählen. Auch im Aspekt Rogon, wobei ich nicht glaube, wenn diese Dominanz von Rogon so stark sein sollte, dann ist das mit Sicherheit nicht auf dem Mist von Alex Rosen gewachsen. Egal. Aber auch das wird sehr, sehr spannend. Und du hast es ja mitbekommen, es gab ja schon vor dem Spiel jetzt gegen Darmstadt transparente und richtig Gegenwind gegen Jan Meyer und Danny Strich, also quasi die Riege, die ja laut Medienberichten Rosen entgegensteht. Und ich bin wirklich gespannt. Du kannst es fast nicht mehr rechtfertigen, Rosen und oder Matarazzo rauszuschmeißen, muss ich jetzt schon mal ganz klar hier sagen.
Ist so, ja. Und damit würdest du ja auch, wenn es eine rein sportliche Entscheidung ist, würdest du ja auch so ein bisschen die Fans übergehen. Weil genau. Sportlich kann die Entscheidung nicht so gravierend dringend sein. Dafür läuft es zu gut. Natürlich, wir vergessen nicht, wie schwankend die Saison war. Aber jetzt als Fazit müssen wir sehen, Matarazzo hat uns und natürlich auch Rosen mit seiner Kaderplanung und Schwegler, die haben uns nach Europa gebracht.
Zu 99%.
Zu 99%. Und wenn es nur sportliche Ansichten sind und die Fans auch noch hinter Rosen stehen, dann kannst du den Fans bei diesem Punkt eigentlich nicht ans Bein pissen. Ist meine Meinung. Außer natürlich Rosen möchte es oder sonst irgendwas. Aber ansonsten, du kannst Rosen nicht einfach deswegen vor die Tür setzen. Gegen den Willen der Fans. Aber David, ich möchte noch mal kurz zurückspulen. Vielleicht für einige HörerInnen, die das nicht ganz verfolgt haben und nicht so tief drin sind wie wir und uns vielleicht auch hören, um sich weiter zu informieren. Du hast gerade eben gesagt, die TSG könnte in die Champions League kommen. Mhm. Einige werden bestimmt gerade denken, die haben einen Tinnitus auf dem Ohr. Möchtest du vielleicht unseren HörerInnen kurz erklären, wie denn verdammt noch mal die TSG Hoffenheim nächstes Jahr in der Champions League spielen könnte?
Ja, ganz genau. Also, Platz 5 reicht jetzt bereits für die Champions League. Ne? Auf Grundlage dessen, dass wir in der 5-Jahres-Wertung so gut sind, haben wir einen zusätzlichen Champions League-Platz gewonnen. Während der Saison, das ist mittlerweile möglich. Und jetzt könnte auch noch Platz 6 für die Champions League reichen. Wenn Borussia Dortmund die Königsklasse gewinnt und Tabellenfünfter wird. Und das ist absolut möglich, ne?
Sie sind ja schon Fünfter, also sie können nicht mehr Vierter werden. Sie sind ja Fünfter.
Genau, okay, dann nehmen wir das kurz weg. Das war irritierend. Genau, sie müssen die Champions League gewinnen und dann hat Deutschland automatisch noch einen Champions League Platz, weil Dortmund dann einen garantierten hat. Das ist krass. Und dann wird aus dem Platz 6 ein Champions League Platz und aus dem Platz 7 wird dann der Europa League Platz, wenn Leverkusen gegen Lautern gewinnt. Das gehört auch noch dazu. Das ist auch für uns ganz, ganz wichtig. Wir gehen jetzt immer davon aus, dass Leverkusen natürlich gewinnt, aber das könnte uns killen. Ne? Das wäre das Negativszenario. Verliert Dortmund wiederum die Champions League und Leverkusen verliert ebenfalls gegen Lautern und wir werden nur Achter, dann sind wir raus. Ne? Genau. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch, dass Leverkusen hilft. Leverkusen jetzt seit 50 Pflichtspielen ungeschlagen und dann reicht Platz 8. Das heißt, ganz konkret, wir müssen auf eine Niederlage der Frankfurter Eintracht hoffen, was ich tatsächlich ja immer sehr gerne tue, aus ganz persönlichen Gründen. Und die Frankfurter Eintracht spielt zu Hause gegen Leipzig.
Ja.
Eines der Teams der Rückrunde. Ich bin ja auch nicht immer furchtbar stabil, es geht auch nicht mehr um viel für Leipzig, klar. Aber Leipzig hat aus den letzten 5 Spielen immerhin 11 Punkte geholt und ist damit eins der formstärksten Teams der Liga.
Genau, also sagen wir es mal so, David. Du hast es gerade gut zusammengefasst. es müsste schon, damit jetzt einige Träumer nicht denken, es müsste schon.
Ach so, Jonas, und wir müssen natürlich gegen Bayern gewinnen, habe ich das schon
gesagt? Es muss extrem viel zusammenkommen, damit wir Champions League spielen. Dortmund muss die Champions League holen, Leverkusen muss den DFB-Pokal holen, wir müssen gegen Bayern München gewinnen, Frankfurt muss gegen Leipzig verlieren und dann wären wir in der Champions League. Also vier Dinge müssen gleichzeitig kommen und das Kuriose ist ja, sollten diese vier Sachen alle kommen, dann ist ja Platz 7 und Platz 8 dann Europa League und Platz 9 Conference League und da steht ja gerade Heidenheim. Das wäre auch kurios, Heidenheim in Europa.
Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Das ergibt total Sinn, nur die Auflistung vom SWR, die ich gerade rausgesucht habe, gibt es nicht wieder. Aber eigentlich ergibt das zu 100% Sinn, was du sagst.
Das ja, oder meinst du, dass dann einfach nur eine Mannschaft in die Europa League kommt? Das wäre ja auch nicht fair.
Keine Ahnung. Also es ergibt Sinn, was du sagst, nur dieses Szenario ist hier jetzt nicht mit aufgeführt auf swr.de.
Okay, ist ja auch kein Heidenheim-Podcast, deswegen lassen wir das mal so stehen. Vielleicht weiß es ja der ein oder andere von euch, wie das in diesem ganz, ganz kuriosen Szenario wäre.
Wenn alles für Deutschland läuft quasi, ja.
Ob wir dann nur einen Europa-League-Platz hätten und quasi einen Europa-League-Platz verlieren, einen Champions-League-Platz gewinnen würden oder ob dann alles einfach nur eine Stufe aufrutscht und der Platz 9 die Conference League wäre. Das ist aber eigentlich höchstwahrscheinlich nicht unser Problem, sondern bei uns wird es eher darum gehen, Europa League oder eben dieser wilde Move von der Champions League. Aber sehr, sehr wahrscheinlich läuft vieles auf die Europa League hinaus.
Oder die Conference League.
Oder die Conference League, genau.
Aber ja, genau, also das ist, ich würde tatsächlich leider immer noch fast sagen, dass die Conference League ein sehr wahrscheinliches Szenario ist.
Aus meiner Sicht zumindest. Fassen wir mal zusammen, was müsste passieren, dass wir in die Conference League kommen? Wir haben ja jetzt, können ja gerade dieses Spielchen machen. Reden wir mal Tacheles. Was ist der wahrscheinlichste Fall? Der sehr, sehr wahrscheinlichste Fall ist, Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal. Das ist eigentlich
relativ reicht sicher. Platz 8 für die Conference League. Genau, das ist am wahrscheinlichsten. Genau.
Dann gehen wir auch mal, ich will den Dortmundern nicht ans Bein pissen, obwohl ich das eigentlich ganz gerne tue, aber so wie die gegen Paris gespielt haben und wie viel Glück sie auch schon gegen Paris hatten, mit den 45 Lattentreffern, leichte Übertreibung natürlich. Ich glaube, Real Madrid ist die Grenze. Ne, Real Madrid ist quasi, das Champions-League-Finale ist für Real Madrid das Wohnzimmer. Die gewinnen das jetzt zum 15. Mal. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Real Madrid dieses Spiel gewinnen wird.
Ja.
Gehst du wahrscheinlich auch davon aus.
Ja, tatsächlich, ja.
Genau, und dann wäre es tatsächlich so, dass Eintracht Frankfurt Platz 6 und Platz 7 in die Europa League kommt. Und dann müssen wir eigentlich hoffen, dann ist das Wahrscheinlichste, um das zu sagen, dass wir nicht gegen Bayern München gewinnen. Ist ja einfach, wenn wir schon offen reden, ist ja einfach das Wahrscheinlichste. Das heißt, dann kommt es bei uns darauf an, dass Union Berlin die Arbeit gegen den SC Freiburg macht. An Christian Streichs letztem Freiburg-Spiel.
Und uns reicht da tatsächlich ein Remis. Spielt Freiburg Remis gegen Union, bleiben wir in jedem Fall Siebter dank des Torverhältnisses. Und Freiburg ist ja auch mies in Form, relativ mies zumindest. Ne?
Und bei Union Berlin geht es ums Überleben.
Genau, und bei Union Berlin könnten jetzt nochmal Kräfte freigesetzt werden, unter Umständen zumindest, denn Köln kann sie noch einholen. Union Berlin könnte direkt absteigen durch ein ganz, ganz kurioses Spiel, das Köln da abgeliefert hat. Aber nichtsdestotrotz könnte Union Berlin sogar noch Mainz überholen. Na, sei es wie es sei, Union Berlin ist massiv unter Zugdruck und ich kann mir schon ein Remis vorstellen. Gewinnt Freiburg aber, kann passieren, spielen wir sehr wahrscheinlich Conference League, außer wir schlagen die Bayern.
Vernimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Gewinnt Freiburg aber. Kann passieren. Spielen wir sehr wahrscheinlich Conference League, außer wir schlagen die Bayern.
Genau. Da bringt uns dann bei einem Freiburger Sieg, bringt uns dann leider auch einen Punkt gegen die Bayern nichts. Da müssen wir dann auf den großen
Sieg Punkt gehen. Bringt Jonas, ein Punkt bringt uns nie was, tatsächlich.
Tatsächlich? Ach super, dann weiß der Matarazzo genau, was er machen muss. Volle Kanone auf Sieg gegen Bayern. Ein Punkt bringt uns gar nichts.
Ja. Stimmt, du hast recht. Gleichzeitig, ach, es ist schon hart, aber sind wir ehrlich, die Ausgangsposition ist relativ gut, weil, wenn wir alle Szenarien mal durchrechnen, sind wir schon bei einer Wahrscheinlichkeit von deutlich über 50%, dass wir, weit über 50%, dass wir international spielen.
Ja.
Am gespanntesten bin ich tatsächlich auf die Leistung von Union Berlin. Die kann ich gar nicht einschätzen. Und natürlich ist es auch so, dass ich jetzt mich schwer tue, Hoffenheim gegen Bayern zu prognostizieren. Bei Bayern ist der Druck eigentlich raus in gewisser Weise, was nicht unbedingt was zu heißen haben muss. Wir haben ein bisschen mehr Instabilität gewonnen, sehen aber nicht so gut aus gegen die Bayern, gegen die wir auch traditionell extrem viele Gegentore schlucken. Kennen wir ja schon das System. Auch wenn Olli Baumann endlich mal wieder nicht hinter sich greifen musste. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr spannender Spieltag am Samstag.
Genau.
Auch für uns.
Große Frage ist natürlich, David, ich glaube, wir können gleich noch kurz 2 Minuten über das Darmstadt-Spiel reden, aber ne, viel zu sagen gibt es da ehrlich gesagt nicht. Wir haben da gegen den Drittligisten gespielt an diesem Wochenende. Aber die große Frage wird ja, stellt Thomas Tuchel wieder wie gegen Wolfsburg Jugendforscht auf oder bringt er seine in Anführungszeichen besten Leute? Weil Thomas Tuchel wird auf keinen Fall Bayern-Trainer bleiben. Es geht in keinem Wettbewerb für Thomas Tuchel mehr um was, außer er will jetzt ganz, ganz dringend den Vizemeisterplatz sichern, was jetzt auch nicht super wichtig ist. Er hat ja jetzt schon über die Flügel 2 ganz, ganz junge Spieler gebracht gegen Wolfsburg. Hat Kane auf der Bank gelassen, hat Tell vorne drin spielen lassen. Also es war schon echt eine wilde Aufstellung für Bayern-Verhältnisse.
Und wird hat er das aber wieder funktioniert. Tun? Hat funktioniert.
Hat funktioniert gegen Wolfsburg, ne? Aber sagen wir es mal so, ich würde mich nicht beschweren, wenn er die Aufstellung gegen uns auch wieder reinschmeißt.
Auch das unberechenbar. Nur ganz kurz zwischenrein, einfach weil ich das auch so ein Kasperles-Theater finde. Sky Sport News vermeldet heute, dass Tuchel angeblich Bayern-Trainer bleiben soll.
Das hat Max Eberl doch gerade erst gesagt, dass er das auf keinen Fall tut.
Steht jetzt hier. Ne? Heute, heutige Meldung, auch nochmal vor 3 Stunden, transfermarkt.de, Verhandlungen über Tuchel-Verbleib laufen. Mhm. Vermeldet Bild, Kicker und Sky. Ich glaube mittlerweile gar nichts mehr, weil es hieß ja kurzzeitig auch, dass Nagelsmann zurückkommt. Und dann gab es die 180-Grad-Wende und Nagelsmann hat beim DFB verlängert. Also, ich habe gar keine Ahnung, aber
ja, also
ich bin, ja, mal gucken.
Bayern und Trainer, das ist momentan in den letzten Jahren nicht so eine gute Kombination, auch wenn Nagelsmann gar nicht so einen schlechten Job gemacht hat, würden jetzt die viel Bayern nachträglich sagen. Der wurde zu Unrecht rausgeschmissen, Tuchel, ne, am Ende keinen Titel geholt und am Ende diskutieren sie trotzdem, ob er bleiben sollte. Da merkst du einfach, dass der Trainermarkt, gerade an Weltklasse-Trainern, einfach nicht so viel hergibt momentan. Und wenn
Haben ja auch schon drei abgesagt, ne?
Genau. Thomas Tuchel ist jetzt nicht der sympathischste Mensch auf der Welt. Mit Sicherheit nicht. Da muss man einfach nur Thomas Tuchel googeln und man findet genug Videos, die das beweisen, dass er menschlich jetzt nicht der Allerfeinste ist. Aber ich würde sagen, liebe Bayern, unter einer Bedingung bleibe ich. Doppeltes Gehalt und Uli Hoeneß hält endlich mal sein Maul. Das wären meine 2 Bedingungen.
Ja, ich habe in dem Zusammenhang hätte ich noch eine kurze Frage und dann würde ich sagen, feiern wir noch ganz kurz das Darmstadt-Spiel ab, weil ich weiß nicht, so eine Bayern-Vorschau im Detail ergibt wenig Sinn, finde ich. Meine Frage wäre aber, würdest du sagen, dass in dieser Saison Bayern wirklich so schlecht war oder dass die Konkurrenz einfach ausgesprochen gut war? Bayern kann noch auf 75 Punkte und fast 100 Tore kommen. Also es ist gemessen an der Historie gar keine so schlechte Bayern-Saison, ne? Ins Halbfinale gekommen in der Champions League ist auch überdurchschnittlich, wenn wir uns die letzten 25 Jahre mal angucken. Und klar, das mit dem DFB-Pokal, das ist natürlich bitter, auf jeden Fall. Aber was ist da deine Meinung zu Bayern und den Leistungen? Ist es eher, dass die Konkurrenz stärker geworden ist oder hat Bayern dieses Jahr wirklich eklatante Schwächen, die wir auch ausnutzen können?
Ich würde sagen, Bayern ist einfach nicht mehr das gleiche wie vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren, wenn Bayern knapp Meister geworden ist mit 75 Punkten, war es ein Erfolg, weil es nicht selbstverständlich sein musste. Mittlerweile ist Bayern so eine Weltmannschaft, die in den letzten 10 Jahren auch eigentlich jedes Jahr um die Champions League mitspielen. Das war ja früher nie so.
Nee, vor 20 Jahren war das nie so. Wer sich noch erinnert,
zwischen den 2000ern und 2010, außer da 2001, wo sie die Champions League geholt haben, danach in den nächsten 10 Jahren war das eigentlich ausgeschlossen, dass Bayern die Champions League holen kann. Und dann so langsam 2010 bis 2012, 2013 hat sich das dann langsam wieder gekippt. Aber zwischendrin 7 Jahre war Bayern international eine absolute mittelmäßige Mannschaft, wurde auch in aller Regelmäßigkeit kein Meister. 2004 nicht, 2007 nicht, 2009 nicht. Aber mittlerweile haben sie halt wieder das Selbstverständnis. Sie holen die besten Trainer der Welt. Sie hatten in der Zeit dann einen Guardiola, einen Ancelotti. Sie holen Spieler aus dem ganz oberen Regal. Ne? Spieler, die sich kein anderer Verein in dieser Liga auch nur ansatzweise leisten kann. Kane. Und dann hast du eben das Selbstverständnis, mehr Punkte zu holen als 75. Und dann muss ich schon sagen, auf die Erwartungshaltung der Bayern gemessen, war es eine enttäuschende Saison, wenn du 7-mal in der Bundesliga verlierst, 3 Unentschieden und nur 23 Mal gewinnst. Ja, es sind verdammt hohe Erwartungen. Aber diese Mannschaft schwebt halt auch in einer anderen Sphäre, was Gehalt angeht, was Trainer angeht, was Transfers angeht. Das ist einfach eine andere Sphäre. Da kann auch Leverkusen nicht mitspielen. Leverkusen hat aber dieses Jahr gezeigt, dass man mit Cleverness, indem man beispielsweise so einen Xhaka holt, nur als um ein Beispiel zu nennen, oder einen Jonathan Tah wieder stark macht mit einem guten Trainer, wie man Bayern München auseinandernehmen kann. Und das soll gar nicht die Leistung von Bayer Leverkusen mindern, aber es war auf keinen Fall eine gute Bundesliga-Saison der Bayern.
Okay, ja.
Von diesen ganzen internen Streitereien ganz zu schweigen.
Das kommt hinzu,
also, absolut. Zu einer guten Bayern-Saison gehört natürlich auch, dass die sich nicht intern die Köpfe einhauen. Und da hat es dieses Jahr enorm gekracht.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Trotzdem würde ich nur noch mal zur Einordnung sagen, meistens, in den allermeisten Fällen reichen 75 Punkte für eine Meisterschaft. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Nur eben zum Beispiel, ich habe gerade noch mal geguckt, in den letzten 4 Saisons hätte es immer gereicht. Aber ja, man sieht auch, wenn man die Bayern der letzten 10 Jahre sieht, ist es schon eine unterdurchschnittliche Saison, bisher zumindest. Und ja, deswegen wäre der Move vielleicht zurück zu Tuchel überraschend. Nichtsdestotrotz gab es ja auch gewisse Umbrüche. Naja, wir schauen mal, was passiert.
Und natürlich nicht zu vergessen, was die Saison auch so schlecht macht. Du hast direkte Duelle verloren gegen Dortmund und gegen Leverkusen. Das wird bei Bayern alles mit eingerechnet.
Ja, plus Pokal eben. Ne? Pokal genau. lief ja. gar nicht.
Genau.
Gut, und jetzt gucken wir mal am Samstag, ob wir die Bayern vielleicht sogar noch ein 8. Mal ärgern können und ihnen die 8. Saisonniederlage zufügen könnten. Ich bin mir da sehr unsicher, aber ich war mir auch nicht sicher, dass wir Darmstadt abschießen. Ich habe es letzte Woche schon so ein bisschen vorsichtig gesagt und habe gesagt, ich werde überhaupt nicht sauer sein, wenn wir das Ding irgendwie dreckig gewinnen, weil ich echt ein bisschen Angst hatte, dass wir so den Flattermann kriegen oder uns wieder die letzten 10% der Einstellung fehlen, whatever, und das war gar nicht der Fall. Natürlich, Darmstadt mit einer indiskutablen Leistung, schon. Wir haben aber auch eine gute Leistung gezeigt. Wir haben fast alle Pässe an den Mann gebracht. Rund 90% waren sehr dominant und sind auch wieder ohne Ende gelaufen. Über 6 Kilometer mehr als Darmstadt, 121 Kilometer. Und es war wirklich ein Klassenunterschied. Viele, viele Zweitligisten hätten da besser gegen uns ausgegeben als der SV Darmstadt 98. Und da waren ja durchaus auch Tore dabei. Die dürfen so nicht fallen, das sah aus ein bisschen wie im Training spielt. Gerade dieser lange Chipball von Grilic auf Bebu sah überragend aus. Aber Thorsten Lieberknecht muss doch innerlich schon alle Spieler hoch und runter beleidigt haben, als er das gesehen hat.
Ha, vor allem, du musst allein mal die Kickernoten dir angucken. Es gibt, warte, 1, 2, 3, 4, 5 glatte Sechser in der Darmstadt Startelf. Torwart noch mit einer 5. Es war abartig. Es hat gewirkt wie ein NFL-Preseason-Spiel, wo die Mannschaft kurz vorm Start der Saison nochmal gegen eine Mannschaft spielen soll, die man abschlachtet, um sich Selbstbewusstsein zu holen. Ne? So hat es gewirkt. Es war eine Mannschaft, die nicht auch nur ansatzweise auf dem gleichen Level war, was man aber in der Bundesliga eigentlich erwarten sollte. Angefangen mit dem ersten Tor, wo der Außenverteidiger das Abseits aufhebt und Bebu da durchrennt und die Innenverteidiger, also der Außenverteidiger hält die Höhe nicht vom Innenverteidiger. Sowas erlebe ich in der Kreisliga, aber das sollte in der Bundesliga eigentlich nicht in den ersten 10 Minuten eines Bundesligaspiels passieren, vor allem nicht in der zweiten Minute.
Ja,
also,
ja.
Und was mich tatsächlich überrascht hat, und ich habe es mir natürlich auch, ne, wenn du die Spiele 1:1 gegenüberstellst, ist das Ergebnis ehrlich gesagt nicht so abwegig. Was mich aber tatsächlich überrascht hat, ist, dass es Darmstadt um Thorsten Lieberknecht tatsächlich nicht schafft, die Moral aufrechtzuerhalten. Sie haben sich ja wirklich komplett abschlachten lassen. Und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen überrascht hat.
Ja, aber es hat ja schon angefangen. Ne? Nach 90 Sekunden das erste Tor. Und mir ist völlig unerklärlich, wie eine Darmstädter Mannschaft, die mit den Spielern gespielt hat, die eben zur Verfügung stehen, so absurd hoch steht. Weißt du, Jonas, die standen einfach auch wirklich hoch, schaffen es dann nicht mal, die richtige Linie einzuhalten in der Abwehrreihe. Und ja, mehrfach. Jonas, wir haben 5 Tore geschossen in einer Halbzeit. Das hat die TSG Hoffenheim in der Bundesliga noch nie geschafft.
Ja, die trainieren, die haben schon mal wieder ihr System für die zweite Liga trainiert, wenn die leichteren Gegner wiederkommen. Das war wirklich heftig. Mein Lieblingstor war übrigens das Traumtor von Pavel, wo er einfach wegrutscht und den dann in den Winkel knallt. Also sowas, es lief einfach alles zusammen.
Ja, unfassbar, ja. Unfassbar, wirklich. Und es waren einfach Tore dabei, die sind so einfach herausgespielt. Auch diese, weißt du, diese Tore von ganz am Anfang, Bebu und dann auch Bayer, wo auch nochmal abseits gecheckt ist. Das sind genau die Tore, die jeder Vollidiot, der keine Ahnung von Fußballer hat und in der Dorfkneipe rumpöbelt, erwartet, wenn er weiß, oh, Bebu und Bayer spielen. Weißt du, genau das, ne? Steiler Pass oder hoher Chip tief, was natürlich nur funktioniert, weil die Idioten so hoch stehen, sorry. Aber das war so klar und ich dachte, dass uns diese Räume nicht so extrem zur Verfügung gestellt werden. Wieso hatten wir denn so viel Platz? Klar, letzte Konzentration hat gefehlt, Spannung ein bisschen abgerissen. Trotzdem dachte ich, dass man da ein bisschen mehr Befreitheit sieht bei den Darmstädtern. So nach dem Motto, komm, jetzt sind wir schon in der Bundesliga. Wir wollen zeigen, dass zumindest, dass wir einen Vertrag verdient haben bei den anderen Bundesligisten oder so oder wie auch immer. Aber null irgendwie Befreiung habe ich da gesehen.
Genau. Das war auf jeden Fall eine Belohnung für unsere Seele. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Auch wenn es tatsächlich, um mal ein bisschen Kritik zu üben, wirklich enttäuschend war, dass wir es nicht geschafft haben, in den letzten 40 Minuten noch ein Tor zu schießen. Das war dann schon ein bisschen enttäuschend. Spaß beiseite natürlich. Obwohl es natürlich fürs Torverhältnis auch nicht das Schlechteste gewesen wäre. Aber ja, 6:0 gegen Darmstadt. Wirklich überragend. Ich hoffe wirklich, dass es uns jetzt für das Bayern-Spiel hilft und uns nicht eher schadet, weil wir jetzt quasi ein Spiel nicht auf Wettbewerbsniveau gespielt haben, sondern dass wir eher das Selbstvertrauen jetzt mitnehmen können und nochmal was richtig, richtig Geiles abfackeln können und es auch als Chance wahrnehmen können. Letztes Heimspiel der Saison, wir können nach Europa kommen, es ist noch alles drin. Wir sind nicht eine graue Maus, wo es am letzten Spieltag um nichts mehr geht. Wir haben quasi unser kleines TSG-Finale. Wir laden die Bayern ein. Wir können in die Champions League kommen, wir können in die Europa League kommen, wir können in die Conference League kommen und wir können theoretisch gar nicht nach Europa kommen. Wie geil ist es? Und zusätzlich, David, präsentieren wir auch unser neues Heimtrikot. Und das ist unser letztes Thema für die heutige Folge. Was sagst du darüber? Neues Heimtrikot der Saison 2024-25.
Also ich hatte tatsächlich erstmal ein bisschen Mühe, ein Bild zu finden, wo man zum Beispiel auch die Hose sieht. Es ist mittlerweile im Fanshop möglich. Da sieht man Kramaric. Wenn ich es richtig sehe, ist die Hose wieder etwas dunkler als das Trikot. Und die Stutzen auch. Ich finde es tatsächlich gut. Insbesondere das Trikot. Aber ich finde es insgesamt ein bisschen zu einfarbig. Ich muss aber auch zugeben, dass ich glaube, dass wir als TSG schon relativ verwöhnt sind. Ich fand die letzten Roma-Trikots, ja, so spricht man das wirklich aus, ziemlich gut, muss ich wirklich sagen. Auch mit diesem Muster. Beispielsweise auch dieses Auswärtstrikot, ne? Weiß mit diesem dezenten Muster vorne drauf. Einfach sehr, sehr schick. Auch die aktuelle Farbe finde ich top, aber es ist jetzt einfach mal ein relativ normales Trikot geworden, mit dem man, glaube ich, gut leben kann. Das sind die typischen TSG-Farben. Jeder, der die Bundesliga verfolgt, denkt bei dem Trikot auch an die TSG. Aber es ist vielleicht eher eine 6,5 von 10. Und du hast ja auch eine Abstimmung gestartet, Jonas, bei Instagram. Und da kam auch ungefähr diese Tendenz raus, wo ich sagen würde, ja, gut, aber noch ausbaufähig. Was sagst du denn?
Genau, eigentlich das Gleiche wie du. Wir sind, Gott sei Dank, eigentlich in den letzten Jahren, so können wir so sicher sein, dass wir auf keinen Fall ein hässliches Trikot bekommen. Dafür sind einfach unsere Farben zu schön und auch die Designabteilung von Roma, die das da für uns designt. Es ist einfach jedes Jahr mindestens eine 6 von 10, wenn nicht eher eine 7 von 10. Und das ist jetzt halt ein bisschen schlichter gehalten, aber es ist trotzdem, ja, Absolut, absolut top. Ich fände mal wieder, so als Abwechslung denn für die nächsten Jahre, ich fände es mal wieder schön, wenn es mal wieder so mehr eine Mischung aus Blau und Weiß ist. Vielleicht eine weiße Hose oder weiße Stutzen, damit es nicht jedes Jahr, wenn du auf den grünen Rasen guckst, so von der Ferne das gleiche Bild ist. Weißt du, was ich meine?
Absolut, absolut.
Mal wieder so eine, es muss nicht so ein hässliches Trikot sein, wie wir damals hatten, dieses, wo Sandro Wagner noch drin gespielt hat, dieses blau-weiß gestreifte. Das fand ich jetzt nicht so den Hit. Aber wenn du das, diese blau-weiße Kombi, so ein bisschen schön gestaltest, das fände ich mal wieder ganz gut. Ansonsten natürlich kannst du wieder nicht meckern eigentlich.
Absolut. Und bis zuletzt gab es ja auch noch das Heimtrikot, das aktuelle, ne? Stark reduziert. Es gibt immer noch stark reduzierte alte Trikots im Shop, aber eben mittlerweile auch das neue. Und ich finde, wir müssen uns damit überhaupt nicht verstecken, was ich gerade nur noch mal sehe. Beim Kragen bin ich mir nicht ganz sicher, was sie da zusammen gepuzzelt haben. Aber gut, auf dem Foto, auf dem es zum Beispiel Prömel oder Kramaric tragen, sieht es dann doch ziemlich, ziemlich solide aus. Und wer weiß, vielleicht kaufe ich es mir. Mal gucken. Das heißt, wir sind jetzt natürlich noch gespannt auf die anderen Trikots. Aber hier sehe ich es gerade nochmal von der Seite mit Kabak. Insbesondere der Farbton gefällt mir dann doch schon sehr, sehr gut. Wobei der in den letzten Jahren ja meistens so war. Ihr könnt uns natürlich auch gerne nochmal schreiben, was ihr zu dem Trikot sagt, ob ihr es ähnlich seht, ob ihr viel, viel kritischer seid oder ob ihr sagt, ja, das ist eigentlich das schönste Trikot seit Jahren. Kann ja auch sein, Geschmäcker sind, was das angeht, ja sehr, sehr verschieden. Jetzt wünschen wir uns erstmal gegenseitig ein schönes Fußballwochenende. Danke dir, Jonas, für diese Folge, für diese Unterhaltung und ja, ich weiß nicht, ob wir uns schon nächste Woche wieder hören, aber wir werden natürlich wieder eine etwas größere Folge machen, um auf die Saison zurückzublicken in irgendeiner gewissen, vielleicht besonderen Form. Das schauen wir mal, das planen wir. Ich denke, das wird im Mai noch passieren, aber vielleicht noch nicht nächste Woche, oder?
Genau, wir halten uns das einfach mal offen. Ihr könnt uns ja auf Instagram folgen, da werdet ihr auf jeden Fall up to date gehalten, wann es mit der nächsten Folge weitergeht, wann es dann auch diesen großen Saisonrückblick gibt und. Und jetzt sind wir einfach mal gespannt auf das Spiel. Mehr sind wir nicht, wir haben keinen Druck mehr, wir sind einfach nur gespannt auf das Spiel gegen Bayern. Und David, letzte Worte, vielleicht kann man sich dieses Trikot, über das wir geredet haben, auch mit dem Champions League Badge bestellen. Und mit diesen Worten wünschen wir euch ein schönes Fußballwochenende. Ciao, ciao, macht's gut.
Ciao.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.